Letzten Sonntag durfte ich eine andere Gemeinde besuchen. Wir hatten einen Kanzeltausch. Und wenn man mal weg ist, dann stellt man fest, wie schön und toll seine eigene Gemeinde ist. Also man schätzt die Stärken einer Gemeinde. Ja, wir haben auch ein paar Schwächen. Ganz besonders. Also ich habe zum Beispiel nochmal ganz besonders am eigenen Leib erfahren dürfen, wie wunderbar es ist, wenn Menschen, fremde Menschen in die Gemeinde kommen und sie werden begrüßt, mit ihnen wird gesprochen und sie fühlen sich, als würden sich die Leute freuen, dass man da ist. Bewahrt euch das. Lasst uns, ich bin ja einer von euch, lasst uns das bewahren. Also ich freue mich, wieder da zu sein. Und noch mehr freue ich mich über meine Gemeinde, wenn ich sowas höre, wie Ramesh gerade erzählt hat, oder das, was wir planen. Viktor, ich freue mich darauf. Also das bewegt mein Herz und macht mir meine Gemeinde noch viel lieber, als ich sie schon habe. Das dazu. Ich möchte euch heute eine Geschichte erzählen. Eine Geschichte von zwei Männern, die sind, lassen wir sie Nachbarn sein. Sie wollen beide ein Haus bauen. Und der eine fängt schon ganz, ganz früh an. Ganz früh im Frühling, direkt nach dem Winter, direkt nach der Regenzeit, denn es ist nicht hier in Europa, das ist in Israel. Und er beginnt mit seiner Spitzhacke und fängt diesen Boden an zu klopfen und stellt fest, oh ja, der Boden ist vom Winter noch relativ okay. Aber das Problem ist, er muss ganz schön viel lehmige Erde aufklopfen, wegschaffen, bis er bis zum Felsen gegraben hat. Denn er weiß, wenn er ein Haus baut, dann muss er dieses Haus auf einem Felsen bauen, sonst kriegt er unter Umständen Probleme. Und so ackert er sich einen ab. Und sein Nachbar, der denkt sich, ach, Frühling, so schön, der Winter war hart, ich ruhe mich noch ein bisschen aus, der Sommer ist noch lang, ich habe noch genug Zeit. Und dann schaut er sich den Nachbarn an und er hat mittlerweile bis zum Fels gegraben und es ist schon richtig Sommer, Hitze und der arbeitet da und der denkt sich, okay, langsam sollte ich anfangen, ist ja auch warm genug, okay. Schnappt sich die Spitzhacke und legt los und macht Poing und stellt fest, der Boden ist ziemlich hart geworden. Und er erinnert sich, in 3. Mose steht sogar, der Boden ist so lehmig und wenn es zu heiß wird, dann ist der Boden wie Bronze. Nicht nur von der Farbe, sondern auch ganz schön hart. Und er ackert los und denkt sich, hätte ich nur früher angefangen. Und haut ein paar Mal drauf und stellt fest, das ist mir viel zu anstrengend. Übrigens, das ist ja voll hart. Das ist ja hart wie Felsen. Ich habe eine bessere Idee. Was soll ich mich hier abackern? In der Sonne schwitzen? Ich baue mein Haus auf dieser Bronze. Und so beginnt er, sein Haus zu bauen und schaut sich den Nachbarn an und sagt, ich bin ja genauso schnell wie er. Und dann bauen sie und er wird bis zum Windeinbruch, also bis zur Regenzeit, rechtzeitig fertig und denkt sich, geschafft, super. Und sein Nachbar auch und die lehnen sich beide zurück und erfreuen sich ihres Hauses. Und wenn man so an diesem Haus vorbeigeht, dann stellt man fest, die beiden Häuser sehen ganz gut aus. Ziemlich ähnlich, dieselben Bauweisen vielleicht. Und dann beginnt die Regenzeit. Und dieses Jahr ist es besonders extrem. Viel extremer, als es letztes Jahr war. Und ehe er sich versieht, läuft da so schon ein Bächlein über die Straße. Und aus dieser harten Bronze wird Schokopudding. Er weiß natürlich nicht, was Schokopudding ist, aber ihr wisst, was ich damit meine. Es wird weich. Und er sitzt da und langsam stellt er fest, die ersten Steine brechen aus der Mauer, denn er hat ja gar kein Fundament. Der lehmige Boden, der jetzt nicht mehr Bronze ist, schwimmt so langsam weg und die Steine beginnen sich zu lösen und die erste Mauer gibt nach und das Haus fällt um. Und sein Nachbar sitzt in seinem Haus, das auf Fels gebaut ist, und es besteht den Regen. Diese Geschichte kennt wahrscheinlich fast jeder von uns. Jeder, der schon mal in der Sonntagsschule war, kennt sie. Und leider kommt es mir oft so vor, dass wir sie genau dahin gepackt haben, als gute Geschichte über schöne Häuser für Kinder. Aber diese Geschichte ist nicht für Kinder, nicht nur für Kinder. Und damit ihr wisst, wie die Geschichte eigentlich geht, ich habe sie ein bisschen ausgeschmückt, einfach um uns Deutschen ein bisschen zu vermitteln, wie es dort ist. Denn tatsächlich, das ist nicht etwas, was ausgedacht ist. Sowas ist geschehen. Es gibt sogar eine Begebenheit, 1991 ist ein Haus zusammengekracht, weil sie teilweise eben nicht auf Fels gebaut haben, sondern auf Boden, auf diesem lehmigen Boden. Und genau das ist geschehen, das Haus ist eingestürzt. Also es ist nicht eine Geschichte, die Jesus sich aus den Fingern zieht, sondern das geschah ständig. Die Menschen sind tatsächlich so unklug. Wie geht die Geschichte? Jesus erzählt diese Geschichte in seiner Bergpredigt oder besser gesagt, er beendet seine Bergpredigt mit dieser Geschichte. Das ist im Matthäus-Evangelium Kapitel 7. Ich möchte die Verse 24 bis 27 mit euch lesen, damit ihr wisst, wie Jesus sie erzählt hat, denn er erzählt besser. Ein jeder nun, der diese meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf dem Felsen baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an diesem Haus stießen, fiel es nicht, denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der diese meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleichgesetzt, der sein Haus auf dem Sand baute. Als nun der Platzregen fiel und die Wasserströme kamen und die Winde stürmten und an diesem Haus stießen, da stürzte es ein. Und sein Einsturz war gewaltig. Das ist die Geschichte, die Jesus erzählt, wie er seine Bergpredigt beendet. Er beginnt seine Bergpredigt übrigens mit einer Einladung, mit den Seligpreisungen. Er beginnt damit und lädt die Menschen ein, in sein Himmelreich zu kommen und legt auch aus, wie es möglich ist, in dieses Reich zu kommen und auch, wie man in diesem Reich leben soll. Aber er beendet sie mit diesem Gleichnis und das ist eine Gerichtsrede. Also es ist keine Kindergeschichte, es ist eine Rede von Gericht. Und er vergleicht hier zwei Männer und nennt sie einen klugen und einen törichten Mann. Der Kluge zeichnet sich aus, er hört und tut. Und was hört er? Er hört das Reden Jesu, was Jesus sagte. Hier beginnt es mit einem Wörtchen, das uns aufzeigt, es hat was mit dem zu tun, was vorher gesagt wurde. Also es geht darum, Jesus sagt, all das, was ich in der Bergpredigt gelehrt habe, wie und wer selig wird zum Beispiel, aber auch wie man miteinander umgeht, wie ihr miteinander reden sollt und so weiter. Er sagt, wer all das hört und tut, der gleicht diesem klugen Mann. Also das sind die Worte, die man hören muss und tun muss. Und übrigens, Gott im Alten Testament hat immer wieder gesagt, Schma Israel, höre Israel. Und dann hat Gott gesprochen. Und im Hebräischen brauchst du nicht sagen, hören und tun. Im Hebräischen bedeutet hören, also wenn ich sage, ich habe dich gehört, dann habe ich etwas getan. Also hören im Hebräischen ist gleichbedeutend mit handeln. Wir hier müssen tatsächlich sagen, ja, ich habe dich gehört, aber es ist mir egal. Oder, ja, ich habe dich gehört, aber ich will nicht tun. Das gab es dort nicht. Das heißt, deswegen heißt es immer wieder im Alten Testament, ihr habt Ohren, aber ihr hört nicht. Das bedeutet, ihr handelt nicht. Und das Gleiche sagt auch Jesus, ihr habt Ohren, aber ihr hört nicht. Und hier sagt er, hören und tun, das ist ein kluger Mann. Und dieser kluge Mann, er zeichnet sich aus, und zwar auf gleiche Art und Weise wie der kluge Mann in den Sprüchen aus dem Alten Testament. Also es geht ja nicht darum, um einen hochintelligenten Mann, der studiert hat und weiß, wie man bestimmte Dinge tut und so weiter. nicht, das ist damit gemeint, sondern hier ist ein Mensch gemeint, der Gott als Schöpfer anerkennt. Der weiß, wer er ist und wer Gott ist. Und der um das Verhältnis zwischen ihm und Gott weiß. Ich bin ein Sünder und ich schaffe das nicht alleine. Also wenn du dir die Bergpredigt mal anliest, was Gott so fordert, was Christus fordert, dann stellst du fest, das schaffe ich doch gar nicht. Das ist ein kluger Mann, der sagt, ja, ich würde gerne, ich höre und ich tue und ich merke, ich schaffe es nicht. Ich brauche Hilfe. Ich brauche dich, Gott. Das heißt, ein kluger Mann, der hört und tut, ist jemand, der in Beziehung zu Christus steht und ihn als den Messias erkennt, als den Retter erkennt, als den Einzigen, der tatsächlich ihm auch helfen kann, in das Himmelreich zu kommen. Denn wir stellen fest, wenn wir das lesen, dass dieser Maßstab, der ist für mich gar nicht erfüllbar. Also das ist ein kluger Mann, der hört, was Jesus sagt und danach handelt. Und Jesus vergleicht diesen Mann und er sagt, weil er auf meiner Lehre und vor allen Dingen auf der Person Jesu Christus selbst aufbaut, weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, diesen Mann vergleicht und sagt, er hat auf festen Grund gebaut, auf Felsen, etwas, was Bestand hat. Und mit Felsen, das wissen die Bibelleser unter uns, wird Gott immer wieder verglichen. Im Alten Testament heißt es immer wieder, Gott ist eine feste Burg, ein Fels. Christus ist ein Eckstein, ein Fels, der gegründet ist von Gott selbst, der sagt, auf diesem Fels kannst du bauen. Nur dieser Fels vergeht nicht und alles, was auf diesem Fels gebaut ist, vergeht nicht. Alles andere ist vergänglich. Also übrigens, für die Menschen, die sagen, Jesus hat sich nicht als Messias, als Retter, als Gott oder sogar als Richter dargestellt, sondern als jemand, der so ein lieber Kerl ist. Jesus sagt hier schon, und das ist relativ am Anfang seiner Zeit, dass er erstens der Messias, der Retter ist und zweitens, dass er der Richter sein wird. Er wird richten. Wer auf ihn nicht hört, auf ihn nicht baut, der wird vergehen. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig für uns zu erkennen, weil hiermit sagt Jesus über sich selbst, ich bin Gott, auf mir kannst du bauen, auf meinem Wort kannst du bauen. Und wie tust du das? Indem du mir glaubst und das tust, was ich dir sage. Das heißt, letztendlich ist dieses Tun Ausdruck von Glauben. Ausdruck davon, dass ich sage, wenn du Jesus das sagst, dann glaube ich dir und dann handle ich danach. Und wenn du mir sagst, ich werde gerettet, wenn ich auf dich vertraue, dann glaube ich es. Und mein Handeln, mein Leben drückt das auch aus. Das ist ein kluger Mann. Und als der Regen herabfiel, dann stand das Haus fest. Und Regen oder diese Flutmassen, all diese Dinge, sie stehen für Gericht. Also es ist keine Kindergeschichte. Sie stehen für das Gericht Gottes. Dieses Gleichnis drückt in letzter Instanz eigentlich aus, was geschehen wird, wenn Christus wiederkommen wird. Für uns, die wir das vielleicht noch nicht erleben, wer weiß, wann er wiederkommt, was geschehen wird, wenn du stirbst und vor den Richterthron Gottes treten musst. Dieses Gleichnis drückt aus, was mit dir dann geschehen wird. Wirst du bestehen können oder nicht? Und er spricht hier zu Jüngern, also zu Menschen, die sagen, Jesus, ich folge dir nach, ich glaube auch. Und es gibt viele solcher Menschen, die sagen, ich glaube doch auch an Jesus. Ich glaube doch auch irgendwie an Gott. Aber Jesus sagt, viele hören mich. Viele sagen, Herr, Herr. Ein paar Verse vorher sagte er, nicht jeder, der sagt, Herr, 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 wird gerettet werden. Jesus wird sagen, ich kenne dich nicht. Du hast nicht zu mir gehört. Das ist eine harte Rede. Einige Verse weiter, 28, 29, heißt es, sie hörten diese Rede und sie fanden sie hart. Aber gleichzeitig auch, Wer kann so reden wie er? Sie merken, dass es kein einfacher Lehrer ist. Und dieses Gericht übrigens, das ist endgültig. Aber wisst ihr, was das Schöne ist? Gott ist uns hier auf dieser Erde gnädig. Also wer von uns Christen kann behaupten, seitdem ich mit Jesus unterwegs bin, ist mein Leben wie eine Autobahn, ganz sanft und schön, ohne Unfälle, ohne Staus? Na, ganz und gar nicht. Wer von uns hat schon oft erlebt, dass Dinge im Leben geschehen, wo unser Glaube ein Stück weit auf die Probe gestellt wird? Manchmal vielleicht sogar zeigt, wir haben nicht auf Christus gebaut. Wir haben auf anderen Dingen gebaut in unserem Leben. Das heißt, selbst wir Christen können Lebensbereiche haben, wo wir nicht auf Felsen bauen. Dieses Haus von 1991, was ich genannt habe, das war schon auf Fels gebaut, aber nur teilweise. Und das Haus ist zusammengestürzt. Das heißt, manchmal fällt unser Glaubenshäusle auch um. Und das ist die Gnade Gottes, denn hier ist noch Gnadenzeit. Das heißt, er zeigt mir dadurch, dass ich nicht auf Jesus gebaut habe. Und gibt mir die Gelegenheit zu sagen, jetzt kannst du noch mal buddeln. Jetzt kannst du noch mal bis zum Felsen kommen. Das heißt, seine Gnade ist es, die uns hier in dieser Erde eben nicht, auf dieser Erde nicht in Ruhe lässt. Nicht sagt, ist doch okay, passt schon. Gott könnte auch sagen, alles klar, wir sehen uns beim jüngsten Gericht, mal sehen, ob dein Haus stehen bleibt. Nein, sondern er sagt, hier auf dieser Erde bin ich dir so gnädig. Ich lasse immer wieder Gericht kommen oder Prüfung kommen oder Dinge kommen, die dir zeigen sollen, hier hast du nicht auf Christus gebaut. Und da dürfen wir wieder neu anfangen zu bauen. Und es ist gut, dass dieses Haus zusammenstürzt, unser Glaubensfundament. Wie viele Menschen haben schon gesagt, also das rüttelt total an meinem Glauben. Kann ich überhaupt noch glauben? Und das ist gut. Denn es wäre schrecklich, wenn das dann geschieht, wenn du vor dem Richterthron Gottes stehst. Denn dann ist es zu spät. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, wenn du schon Jesus nachfolgst, da wirklich Gott immer wieder zu bitten, zeig mir in meinem Leben, wo ich nicht auf dir baue. Und hilf mir, dass dieses Kartenhäuschen ruhig zusammenstürzt, damit ich wieder neu anfangen kann zu bauen auf dir. Und wenn du vielleicht noch gar nicht dir überlegt hast oder vielleicht feststellst, ich habe gedacht, ich baue auf ihm, aber wer weiß. Auch da darfst du bitten, dass Gott dir das aufzeigt. Denn, und nun kommen wir zu dem törichten Mann, sonst bist du dieser törichte Mann. Und im Hausbau wissen wir, also jeder halbwegs kluge Mann hätte gesagt, hör mal, wie, du denkst so kurzfristig. Ein Winter, zwei, drei vielleicht, aber dein Haus stürzt ein. Jedem ist das klar. Aber in dieser wirklich absolut wichtigsten Frage ist uns das manchmal nicht so klar. Wir sehen diese Konsequenz letztendlich nicht. Das heißt, hier ist ein törichter Mann und der hört auch. Es ist nicht so, dass er nicht zu Jesus vielleicht sogar gesagt hat, Herr, Herr, ja, du bist mein Retter. Aber er tut nicht, was Gott sagt. Und damit drückt sich eigentlich aus, er kennt Jesus nicht. Er glaubt nicht an Jesus. Jesus ist nicht sein Fundament. Also letztendlich wird hier der Unterschied zwischen den beiden Häusern nicht sofort offensichtlich. Es kann sein, dass die gleich aussehen, gleiche Qualität haben, äußerlich. Aber das Fundament macht es aus und die Katastrophe, das Gericht, deckt es auf. War es das Fundament oder nicht? Und ich finde es hier sehr spannend, wie es hier geschrieben ist. Dann heißt es, und jeder, der dieses meine Worte hört und sie nicht tut, wird einem törichten Mann gleich sein, der sein Haus auf Sand baut. Und dieses wird einem törichten Mann gleich sein, steht hier in einem Futur, also in einer Zukunftsform. Also es drückt hier tatsächlich aus, es ist nicht immer offensichtlich. Manche Menschen scheinen Nachfolger Jesu zu sein. Sie scheinen zu glauben. Aber die Zukunft wird zeigen, dass es vielleicht nicht so war. Also hier ist eine Form, das heißt, es ist etwas in der Zukunft und gleichzeitig drückt Jesus es auch hier aus, es ist aber auch eine Realität. Also nicht irgendeine Möglichkeit, sondern es ist eine absolute Realität. Wenn du nicht auf Jesus baust, wird dein Haus nicht in diesem Gericht bestehen. Das ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig. Und es ist wichtig, dass wir das hier auf dieser Erde hören und uns da prüfen können, damit wir eben in diesem Gericht bestehen können. Und dieser törichte Mann ist eben auch keiner, der nicht studiert hat und total unklug ist im Sinne von, er weiß nicht viel. Nein, ganz und gar nicht. Sondern auch hier wiederum, dieses Törichte ist das Gleiche wie in den Sprüchen. Da gibt es den Weisen, den Klugen, der weiß um Gott und um seine Position vor Gott. Und es gibt den Törichten, der sagt, ach, passt schon, ich krieg das schon hin. Der baut auf sich selbst. Und diesen Menschen nennen die Sprüche und nennt Jesus hier töricht. Das heißt, es ist ein Mann, der keine Gotteskenntnis hat. Zumindest nicht in diesem Sinne, dass er sagt, ich brauche diesen Gott. Sondern der vielleicht sagt, ja, doch, gibt schon einen Gott. Oder vielleicht sogar, ja, ich glaube. Oder wenn ich dann da bin, ich war eigentlich ganz ein guter Kerl, das kriegen wir schon irgendwie geregelt. Und Jesus sagt, nein, das ist töricht. Das heißt, dort ist ein Mangel an dieser Erkenntnis, ich brauche Jesus Christus. Und gleichzeitig auch ein Abwenden von Gott. Denn jeder, der sich von Christus abwendet oder der ihn nicht als festes Fundament hat oder der vielleicht sagt, Jesus, ja, aber da gibt es ja noch so viele andere, die auch noch, vorsichtshalber. Das ist kein Jesus-Fundament, sondern auch das ist ein törichter Mann. Und übrigens, das Alte Testament ist voll von diesen Bildern. Wir haben gerade die Psalmen gelesen, Christus ist, Gott ist ein Fels. Es gibt auch einige Stellen wie Ezekiel und Jesaja, wo ein ähnliches Bild gebraucht wird. Und mir scheint, dass Jesus sich darauf stützt. Ja, in Ezekiel zum Beispiel geht es darum, dass eine Mauer einstürzt und diese Menschen, sie bauen auf falschen Propheten. Also sie bauen auf einem falschen Evangelium. Das sind Menschen, die sagen, ist schon okay, du kannst so leben, wie du willst. Es ist okay, wenn du selbst entscheidest, ob das gut oder schlecht ist. Töte halt keinen oder so und ja, vielleicht solltest du kein Auto klauen, aber sonst ist das in Ordnung so. Gott findet das nicht schlimm. Und Gott sagt, Israel, ihr hört auf solche Propheten und eure Mauer wird einstürzen. Da werden diese Fluten kommen und sie gehen kaputt. Und die andere Geschichte in Jesaja, dort sagt Gott, ihr oder Jesaja, und Gott sagt über Jesaja, dass er dem Volk das vermitteln soll. Er sagt, ihr baut auf Ägypten. Ja, die Assyrer kommen und sie wollen euch angreifen und ihr habt mit Ägypten einen Deal gemacht, dass die euch beschützen werden. Und Jesaja sagt, ihr baut auf dem Tod. Denn es wird nicht funktionieren. Und tatsächlich hat es nicht funktioniert. Sie bauten auf diesen Ägyptern, sie werden sie schon beschützen. Und Gott sagt, nein, wenn ihr nicht auf mir baut, dann wird das nichts. Und in der Mitte dieser Erzählung von Jesaja spricht er von diesem Felsen. Und er sagt, Gott wird einen Eckstein in Israel aufrichten. Und wer ist dieser Eckstein? Jesus. Er sagt, nur wer auf Gott selbst baut, wird bestehen. Und alles andere wird vernichtet werden. Und auch in dieser Jesaja, in diesem Gleichnis, das Jesaja erzählt, genau das geschieht. Also wenn wir auf diese Welt bauen, auf das alles, was sie uns bieten kann. Reichtum, Wohlstand, Hedonismus, also genießen, genießen, genießen. Bloß kein Leid, gell? Leid finden wir blöd. Leiden ist ganz schlecht. Aber Jesus sagt, nein, das sorgt dafür, dass du weißt, wo du stehst. Wenn du darauf baust, dann baust du nicht auf Christus. Ja, oder du glaubst, dass dich irgendetwas anderes rettet. Oder du glaubst dem falschen Evangelium, dass sie sagen, das ist doch okay, wenn du jetzt nicht alles versuchst, so wie Jesus zu machen. Es ist doch okay, wenn du auch auf andere Dinge achtest. Es ist auch okay, wenn du dich selbst verwirklichen willst. Es geht ja auch ein Stück weit um mich, oder nicht? Wie ich mich dabei fühle. Wie geht es diesem Menschen wohl dabei, wenn ich ihm sage, Jesus findet das nicht gut? der arme Kerl, das arme Mädel. Aber da denken wir ganz schön kurzfristig. Denn wir sind dann falsche Propheten, die sie in falsche Sicherheit auf diesem bronzenen Boden bauen lassen. Aber wenn dann der letzte Tag kommt, dann werden sie nicht bestehen. Das heißt, die Jünger müssen sich hier eine Frage stellen. Wer kann bestehen, wenn Christus wiederkommt? In der Offenbarung heißt es, die, die Christus nicht kennen, sie sagen, lieber sollen die Felsen auf uns fallen und uns bedecken, damit wir bloß nicht in dieses Gericht kommen. Aber nichts kann sie vor diesem Gericht schützen. Das ist eben die Frage, wer kann bestehen? Und Jesus beantwortet sie eigentlich in der Bergpredigt. Er sagt, nur der auf mir baut. Und niemand kann in dein Herz hineinschauen. Aber du kannst das Wort Gottes lesen und dich selbst prüfen, worauf du baust. Worauf baut sich dein Glaube? Das ist eine wichtige Frage, die du nur allein mit Gott klären kannst. Baust du auf dem falschen Fundament oder auf dem richtigen? Denn dann entscheidet sich eben, fällt das Haus um oder bleibt dieses Haus bestehen? Mit einer Einladung fängt Jesus die Bergpredigt an. Und ich möchte auch dich einladen, prüfe dich selbst. Aber auch wenn du diesen Jesus noch nicht kennst, lerne ihn kennen, denn diese Einladung gilt auch heute. Und er lädt dich ein, in dieses Himmelreich hineinzukommen. Und übrigens, er sagt dir auch, das schaffst du nicht alleine, du brauchst mich. Und all das, was wir dann dort lesen und feststellen, wer soll das erfüllen? Jesus sagt, ich mache das für dich. Verlass dich auf mich, auf diesen Felsen. Dieser Einladung möchte ich dir aussprechen. Und Jesus endet mit einem Gerichtswort. Er sagt, tut, was Gott euch sagt. Tut, was ich euch sage, denn ich bin Gott, sagt Jesus. Und ich möchte euch ermutigen, prüf dich dort und stell dich auf dieses Fundament. Ja. Der Sturm übrigens, das Wasser, trifft beide Häuser gleich. Es ist nicht so, dass ein Haus viel fester getroffen wurde und deswegen umgefallen ist. Es geht wirklich nur um das Fundament. Es geht nicht um dich und nicht um mich, wie gut oder schlecht wir sind. Es geht nur um das Fundament, worauf du baust, und das ist Christus. Nur darum geht es. Nur das ist ausschlaggebend für das Bestehen oder das Nichtbestehen dieses Hauses letztendlich. Das heißt, die Entscheidung darüber, ob du in dieses Himmelreich hineinkommst und bestehst, steht und fällt mit dem Hören und das und ist groß geschrieben, tun. Also wer sagt, ich glaube auch, aber er will nicht so leben, wie Gott es von ihm fordert, wie Jesus von ihm fordert, der muss sich selbst prüfen, ob er wirklich glaubt. Denn Jesus sagt, wer nicht tut, nur hört, der glaubt nicht und ist damit nicht in mir verhaftet. Also der Mensch, der hört und handelt, ist gegen jede Krise gefeit. Auch hier auf dieser Erde. Nichts wird sein Glauben zerstören. Vielleicht ein bisschen ins Wanken geraten. Aber weil er auf Felsen baut, wird nichts, keine Krise dieser Welt, seinen Glauben zerstören. Welcher Mensch aber nur hört, der beschwört Unheil über sein Leben herauf. Und zwar spätestens am Tag des Herrn, wenn er wiederkommt. Es ist keine Kindergeschichte. Prüfe dich selbst. Amen.